Die folgende Konversation ist mit Hermann Arnold. Hermann ist Unternehmer, Mitgründer und langjähriger Geschäftsführer von Haufe Omantis, Vorstandsmitglied, Climate Hacker, Triathlet und vieles, vieles mehr. Hermann will ermutigen, Dinge bewegen und die Welt besser machen. Ich spreche mit ihm über 42 Hacks, welches er mitgegründet hat. 42 Hacks ist ein immer freitags stattfindender, offener Hackathon mit dem Ziel, Lösungen für die wichtigsten Klimaherausforderungen mittels Lean Startup, Open Innovation und gelebter Kollaboration anzugehen. Eine unternehmerische Antwort auf den Klimawandel, die es ermöglicht, schnell von der Problemanalyse in die Umsetzung zu gehen. Außerdem sprechen wir auch kurz über sein Engagement bei Alpine AI. Eine Antwort aus der Schweiz, um die Schlüsseltechnologie künstliche Intelligenz nach Europa zu holen. Swiss GPT anstatt Chat GPT. Viel Spaß beim Zuhören. Lieber Hermann, magst du mal verraten, was du gerade baust?
Im Moment, im Prinzip seit 3 Jahren, bauen wir 42 Hacks. Das ist die unternehmerische Antwort auf die Klimakrise. Wir waren Unternehmer, die sich vor drei Jahren gedacht haben, okay, was können wir denn machen, zum Beitrag, das Klimaproblem zu lösen? Und sind dann zu dem Schluss gekommen, die Sachen, die wir beitragen können, ist, wir können gut Talente zusammenbringen, wir können gut verrückte Ideen entwickeln, die dann auch sehr schnell validieren, so mit Lean Startup, und aus dem heraus dann Produkte zu bauen, zusammen mit etablierten Unternehmen aus den jeweiligen Ökosystemen, wie wir das nennen. Das bauen wir. Also ganz konkret, angefangen haben wir mit Verkehr. Die Frage, wie können wir CO2 aus dem Verkehr rausnehmen? Offensichtlich mehr Leute vom Auto weg auf die Schiene. Wie bekommen wir das hin? Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist dann eine Idee, die entstanden ist. Da haben wir Hackathons gemacht am Pfadi-Lager. Das heißt, das ist, in der Schweiz gibt es alle 4 Jahre ein großes Lager, wo alle Pfadfinder der Schweiz sich treffen, oder viele davon, irgendwie 30.000 oder 40.000 Pfadis. Und dann haben wir ein paar Hackathons gemacht zu dem Thema, wie kriegen wir denn eure Eltern dazu, weniger das Auto zu nutzen. Und da ist aus dem, am Pfadi-Lager ist die Idee 31 Tage entstanden. Dann haben die schon eine Webseite dafür gebaut und Werbung dafür gemacht und sogar schon die ersten Leute haben sich registriert, noch während dem Pfadfinderlager. Mit dem Angebot, gib für 31 Tage dein Auto ab, kriegst dafür gratis öffentlichen Verkehr, kriegst dafür ein elektrisches Lastenfahrrad und 2, 3 Mobility-Fahrten. Dann haben wir das unter 10, die sich beworben haben, verlost, und die 10 von denen haben nach den 31 Tagen, haben 6 das Auto verkauft und sind umgestiegen auf den öffentlichen Verkehr. Dann haben wir es nochmal wiederholt eben mit 100 Haushalten, wo wir dann weniger individuelle Betreuung gemacht haben und das noch viel zufälliger alles gemacht haben. Und haben gesagt, wenn 5% am Schluss ihr Auto verkaufen, sind wir happy. Weil dann ist das eine super Methode, um Leute zu gewinnen, die es öffentlichen Verkehr nutzen und das Auto stehen lassen. Und dort war das Ergebnis, NPS war über 70. Das ist der Wert, mit dem man misst, wie begeistert die Kunden von deinem Produkt sind. Und das heißt, wir haben eine bessere Bewertung als das iPhone zu seinen besten Zeiten für etwas bekommen, wo wir Leuten was weggenommen haben. Ja, ihr Auto weggenommen haben, muss man sich vorstellen. Mega. Und es haben dann über 20% ihr Auto verkauft und sogar 60% dann ihr Mobilitätsverhalten geändert. Also super Resultate. Das sind so die Sachen, die wir im Moment bauen. Das macht mega Spaß und hat hoffentlich, und wir sehen es auch tatsächlich, einen Einfluss aufs Klima. Ja. Jeder muss einen kleinen Beitrag leisten und das ist das, was wir bauen.
Lass mich einmal auf die konkrete Idee eingehen, weil es ist ja oft die Kritik, dass das eigene Auto, das ist ja so komfortabel. Und dass man gar nicht darauf verzichten kann, weil der öffentliche Verkehr einfach, das geht nicht. Man kann nicht umsteigen. Aber da habt ihr ja eigentlich jetzt sehr stark gezeigt, dass das doch geht. Also, dass es doch funktionieren kann. Also, dass es doch komfortabel sein kann, eben das eigene Auto nicht zu nutzen oder sogar ganz zu verkaufen.
Ich muss einen kurzen Vorspann machen. Ich glaube, die Situation ist schon noch ein bisschen anders in Deutschland als in der Schweiz. Ja, wir haben jetzt in der Schweiz gestartet. Also Deutschland wird sicher dickes Brett. Weil da gibt es viele Regionen, die sind vom öffentlichen Verkehr einfach richtig schlecht erschlossen. Ja, das gibt es in der Schweiz fast nicht. Das ist mal der erste Punkt, oder? Das heißt, das kann man jetzt nicht übers Knie brechen und für jeden sagen, hey, du da musst aufs Auto verzichten, weil das sind schon Herausforderungen. Und dann, auch da will ich unseren deutschen Kollegen nicht zu nahe treten, bin ja Österreicher, kann es ja neutral beurteilen. Die Zuverlässigkeit der Züge ist ja schwierig, sagen wir mal so. Also das heißt, das sind schon andere Herausforderungen in der Schweiz als in Deutschland. Das heißt, aber es ist ja immer so ein Teufelskreis, ja. In der Schweiz wird viel investiert in den öffentlichen Verkehr, dadurch nutzen es auch die Leute besser, dadurch ist es auch offensichtlich besser gepflegt, weniger Ausfälle, dadurch mehr Qualität, dadurch nutzen es die Leute wieder besser. Und ich glaube, die Spirale müsste man auch in Deutschland überspringen und auch in anderen Ländern. Also das ist schon noch ein weiter Weg. Aber ja, es ist so, es gibt viele Leute, und das ist das, was wir eben auch machen mit 42 Hacks, wir schauen immer auf Daten. Und was wir haben, ist Echtzeitdaten von Bewegungen, und wir wissen, wo fahren Autos, wo sind Schienen und so weiter, und analysieren dann, wo sind denn die Strecken und die Ballungszentren, bei denen der Wechsel auf den öffentlichen Verkehr tatsächlich keinen Einbruch im Komfort bringen würde, sondern sogar funktionieren würde. Und auf die konzentrieren wir uns dann. Also wir schauen tatsächlich, wo hängen die Früchte möglichst tief, und die pflücken wir als erstes, als dass wir jetzt Milliarden in Infrastrukturinvestitionen erwarten. Ja. Und da gehen wir drauf. Und zum Beispiel ein anderes Projekt, das wir in dem Umfeld haben, wir haben gemerkt, dass viele der Staus auch häufig von ein paar wenigen großen Arbeitgebern einer Region erzeugt werden. Und jetzt sprechen wir mit denen und machen Hackathons mit denen und finden heraus, was für Ideen brauchst du, um deine Mitarbeiter dazu zu bringen, in Zug zu verwenden. Und genau darum geht es. Wir versuchen dort reinzuhören, was denn die Nichtkunden, also die heute noch nicht Bahn fahren, was es braucht, um sie dazu zu bewegen. Und manchmal ist es tatsächlich, sind es nur Vorurteile, ja, also für bestimmte Gruppen. Also wie gesagt, wenn ich in einer schlechter Schloss in einer Region bin, dann ist es kein Vorurteil, dann gibt es einfach keinen Bus. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwo stehe und eigentlich Auto und Zug gleich verwenden könnte, dann ist eben mein How to break a bad habit, ist ja so. Wie verändere ich ein schlechtes Verhalten? Ist mein Verhalten standardmäßig, gehe ins Auto, weil das viel komfortabler ist. Steht vor der Tür, fahrt vor die Tür und so weiter, habe ich schön warm, nicht irgendwelche Leute, mit denen ich nicht sein will und so weiter. Und dann ist das natürlich stark. Und im Prinzip so Verhalten zu verändern, braucht er häufig längere Zeit. Und deswegen ist die 31 Tage so gut, weil du es für 31 Tage ausprobieren kannst, ohne dass du jetzt gerade schon alles verkaufst. Und dann merkst du plötzlich, hey, ist ja viel angenehmer, ich habe die Zeit frei, ich muss nicht stressen, ich kann Zeitung lesen, ich kann meine Mails lesen, ich kann auch einen Podcast viel angenehmer hören oder wie auch immer. Und ich muss dann keinen Parkplatz suchen, ich stehe nicht im Stau. Lauter solche Sachen merkst du dann plötzlich. Ich sehe die Stadt von was an. Und auch vor allem heute, wo es die Elektrobikes gibt, kannst du auch mit dem Fahrrad fahren. Und ich merke, also für mich, wir wohnen auch in Stadtnähe, das schnellste Verkehrsmittel, ist das Fahrrad. Und das ist super. Ich bin in der frischen Luft, ich bewege mich. Ich schwitze aber jetzt nicht und bin mega angestrengt, wenn ich irgendwo ankomme. Und inzwischen auch, wenn es regnet. Wir Tiroler sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt leider schlechte Kleidung. Ja, dann ziehst du halt was Gescheites an. Und früher bin ich im Auto gesessen, haben mir die Leute angeschaut, die mit dem Regen im Fahrrad gefahren sind. Und dachte, ach, die Armen. Ja. Und inzwischen finde ich das ist okay. Ja, es gibt so coole Hosen, wo du aufmachen kannst. Also das heißt, ja, es braucht eine Verhaltensänderung und wir brauchen sozusagen einen Anstupser, das zu machen. Und wenn ich das dann aber mal erfahren habe und dann die Vorteile davon gesehen habe und die Leute, die zufrieden sind, eben NPS über 70 ist mega für Angebot, die sagen auch eben, ich fühle mich besser, ich habe mehr Zeit mit meinen Kindern. Weißt du, wenn du mit den Kindern im Auto bist, dann hocken die hinten, dann kannst du dich irgendwie ein bisschen unterhalten, kannst dich aber nie in die Augen schauen, die müssen irgendwie angeschnallt und können nicht rumzappeln und was auch immer. Und wenn du im Zug bist, hockst du ihnen gegenüber, du kannst sie anschauen, du kannst Sachen mit denen machen. Also sind so viele Sachen, aber du musst einmal erlebt haben, dass du das glaubst. Ja? Und daran arbeiten wir und eben vor allem versuchen wir es den Leuten schmackhaft zu machen, bei denen es wirklich eine gute Alternative ist. Ist nicht bei jedem so.
Ja, ich denke, das wird ab und zu übersehen, wenn man so über den Trend von Elektrofahrzeugen nachdenkt. Alle versuchen jetzt ein Elektrofahrzeug zu haben, aber eigentlich ist zum Beispiel ein Zug total super, wenn natürlich Infrastruktur, genau, in Deutschland schwierig, wenn Zug funktioniert, das ist wunderbar, wenn nicht, ist es ganz schrecklich, man ist so verloren, weil man einfach nicht weiterkommt und man hat sich darauf verlassen, das ist sehr, sehr schwierig, Aber eigentlich ein großartiges Produkt, also total. Und ein NPS von 70, also NPS, der Net Promoter Score, ist ja auch wirklich herausragend. Und vor allem auch sehr beeindruckend mit den Pfadfindern. Habt ihr also gar nichts, also ihr habt natürlich nichts an der Infrastruktur verändert, sondern eigentlich habt ihr die Daten genutzt, die schon vorhanden sind, um diesen Modalsplit, also den Leuten zu helfen, ihre Transportmittel zu wechseln oder smarter zu wechseln, weil oft weiß ich das ja gar nicht. Also ich habe ein Auto, da setze ich mich rein, fahre ich ans Ziel, suche einen Parkplatz, aber vielleicht nehme ich einen Zug und dann wechsle ich zum Bus und komme sogar noch besser zum Ziel. Also das heißt, ihr habt bestehende Daten genommen, um dann eben das Ganze auf eine Karte zu bringen und das Ganze dann in einen smarten Service zu gießen, damit Leute verstehen, wie sie besser ans Ziel kommen können. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, also genau, mehr verschiedene Sachen. Also die Leute sind ja schlau genug, dass sie das machen können. Das ist mehr die, sind zwei Sachen. Also das eine, wo wir jetzt mit den 31 Tagen hingehen, ist vor allem, dass wir das in Regionen bewerben, die gut erschlossen sind und dort Leute mal dazu bringen, das auszuprobieren. Weil du musst einfach mal ausprobiert haben und erfahren haben, dass du merkst, ach, ist ja gar nicht so schlimm. Nein, im Gegenteil, ist sogar noch ganz gut. Und dann zu sagen, okay, jetzt wechsle ich. Also wir haben einen Informatiker gehabt, alleinstehend, der irgendwo vor Bern wohnt und dann immer einfach aus Gewohnheit mit dem Auto zur Arbeit gefahren ist. Und dann hat er es einmal ausprobiert und hat dann gemerkt, mal ist es super. Und jetzt fährt er nur noch mit dem und sagt, brauche eigentlich kein Auto. Also das ist Verhaltensänderung. Wir müssen da den Leuten nicht erzählen, wie sie am besten von A nach B kommen. Und wenn sie es nicht wissen, gibt es Google Maps. Das macht schon viel. Für was wir dann die Daten brauchen, zum Beispiel, ist eben herauszufinden, wo sind denn die Hotspots, also die Brennpunkte im Verkehr, wo ganz viele Autos hinfahren. Und dann schauen wir mal, wo kommen denn diese Fahrten her? Und dann identifizieren wir, okay, das ist ein großes Einzugsgebiet und die haben eigentlich gute Verkehrsanbindung, aber also öffentliche Verkehrsanbindung nutzen trotzdem vieles Auto. Und dann versuchen wir herauszufinden, mit den Leuten zu sprechen, die mit dem Auto fahren auf dieser Strecke und versuchen herauszufinden, was bräuchten denn die, damit die auf den Zug wechseln oder auf den Bus wechseln, dorthin. Und da verwenden wir dann sehr stark Daten, um dann sehr genau zielgerichtet zu schauen, was für Maßnahmen wir müssten auch setzen. Und da gibt es ein bisschen zu Ideen, dass du individuelle Parkgebühren am Firmenparkplatz machst. Das heißt, die aufs Auto angewiesen sind, parken weiterhin gratis. Ja? Die eigentlich eine gute öffentliche Anbindung haben, aber mit dem Auto kommen, die müssen was zahlen dafür. Aber sie würden eine Unterstützung bekommen, wenn sie nicht einen Parkplatz benutzen, aber dass sie sich dafür öffentlichen Verkehrsticket kaufen. Ja? Solche Geschichten. Und dann haben wir eben auch gemerkt, dass auch Unternehmen Interesse daran haben, weniger Mitarbeiter mit Auto kommen zu haben, weil das ist ja eigentlich toter Boden. Und wenn der Parkplätze bauen muss oder sogar noch Hochhäuser bauen muss, damit die parken können, ist einfach mega Investitionen. Und wenn weniger Leute mit dem Auto kommen, kannst du das anders nutzen für Fabrikshallen, für Bürogebäude oder auch verkaufen. Also das heißt, da gibt es eigentlich genügend, die Interesse dran haben. Und was wir dann immer versuchen, ist sozusagen das Angebot, dieses Produkt zu bauen, dass es auf der einen Seite für einen Endanwender sexy ist, dass er wirklich gut findet und auf der anderen Seite auch alle Beteiligten ein Geschäftsmodell dahinter haben. Weil wir glauben nicht so sehr dran, also es gibt natürlich viele Leute, die einfach wegen der Umwelt Sachen machen und auch viele Unternehmen. Aber am besten funktioniert es, wenn es auch noch ein Geschäftsmodell ist. Wenn man damit Geld machen kann, ökologisch sinnvoll zu agieren, dann hast du eben den Nagel auf den Kopf getroffen, weil dann ist es Selbstläufer. Solche Produkte versuchen wir zu bauen bei 42Hacks.
Finde ich super inspirierend. Ist ja auch sehr, sehr datengetrieben und du meintest ja auch schon so Lean Startup-like. Da gehst du ja auch sehr ähnlich vor. Also du versuchst ja wirklich ein wertvolles Problem zu identifizieren, was eine Win-Win-Situation generiert. Und vielleicht kannst du ein bisschen beschreiben, wie geht denn so ein 42Hacks vor sich? Also vielleicht kennen viele so ein Hackathon. Es kommen ganz viele Menschen zusammen. Es wird irgendwie ein Problem definiert, an dem gearbeitet wird. Dann teilt man sich in Gruppen auf und dann geht's los. Man versucht wirklich in kürzester Zeit etwas zu bauen, was ich natürlich sehr gerne mag. Das Bauen finde ich sehr, sehr wichtig. Vielleicht kannst du so ein bisschen beschreiben, wie passiert das bei euch? Wie verläuft das?
Also wir haben da auch viel mit Formaten rum experimentiert. Das, wo wir jetzt gelandet sind, häufig sind 2 Stunden Online-Hacks, die meiste Zeit. Wir machen auch Offline-Hacks und Design-Sprints und ganze Wochen. Aber jetzt das Hauptformat sind 2-stündige Online-Hacks und die sind auch offen. Zum Beispiel jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr kann man sich einfach auf 42Hacks, also 42Hacks.com, gibt es einen Link, nimmt man einfach teil, muss sich auch nicht anmelden, kommst einfach dazu. Und dann wird vorgestellt, welches Problem wir bearbeiten. Da haben wir meistens mehrere zur Auswahl. Und dann gehst du in den entsprechenden Raum und hackst dann einfach rum. Und hacken, also wir nennen es extra nicht Hackathon, weil es ja nicht wie ein Marathon, wo du lang unterwegs bist, in 2 Stunden, sehr knapp. Stresslevel hoch, weil alle immer ein bisschen überfordert sind und alles so am Rand des Chaos schlittert. Aber am Schluss kommen immer gute Lösungen raus, weil wir dann einfach jeder seine Ideen einbringt und wir dann darauf aufbauen und die dann miteinander verbessern. Und am Schluss präsentieren wir die gemeinsam auf der Bühne, wo man dann einfach zeigen kann, was rauskommt. Und das ist immer überraschend gut, was da rauskommt in diesen 2 Stunden intensiv an Sachen arbeiten. Manche Leute sagen, das sind die besten 2 Stunden ihrer Arbeitswoche. Ich hoffe nicht für die gesamte Woche, aber ja, aber für die Arbeitswoche auf jeden Fall. Und genau, so schaut es aus. Das heißt, du hast am Anfang die Aufgabenstellungen, denen wir arbeiten, da suchst du eine aus, gehst in den Raum, da gibt es nochmal eine kurze Einführung dazu, eine kleine Aufwärmrunde, wo es meistens irgendwie ein bisschen lustig darum geht, Sachen über sich zu erzählen, die aber schon ins Thema reinführen. Aber auch alles kurz, weil wir haben jetzt so viel Zeit in 2 Stunden, ja. Und dann ist meistens irgendwie erst so ein bisschen meistens irgendwie Brainstorming, dann werden Ideen geclustert, kennen wir alles, also erst Ideen generieren, dann werden die in Gruppen gebildet, dann kann man darauf abstimmen, welche am spannendsten sind und dann geht es weiter. Meistens bauen wir dann solche Türme oder andere Formate, wo man aufeinander aufbaut. Das heißt, jeder hat so seinen Turm, schreibt 3 Ideen dorthin, dann geht er zum nächsten Turm, sieht, was da für 3 Ideen stehen und verbessert die dann in der nächsten Iteration, geht er zum nächsten und verbessert sie wieder, bis er dann wieder zu seinem Turm zurückkommt, wo seine anfangs 3 Ideen x-mal verbessert worden sind, schaut er sich alles an und dann kommt dann die finale Idee raus oder mit den entsprechenden Elementen, die dazu gehören. Und dann versuchen wir meistens das auch schon eben konkret umzusetzen. Also jetzt zum Beispiel bei 31 Tagen war das so, dann am Schluss steht dann sogar eine Webseite, wo man sich registrieren kann für das. Und wo steht, was ist das Angebot und was kommt es. Und dann machen wir Werbung dafür. Oder es können auch manchmal andere Sachen sein, die da rauskommen. Zum Beispiel, wir haben 3 Ökosysteme. Eines ist Verkehr, das ist das, wo wir als erstes begonnen haben. Das heißt, da sind wir schon am weitesten. Und dann haben wir 2 andere Ökosysteme. Eines ist Gebäude, wie wir Gebäude ökologischer machen, und das andere ist Ernährung. Und bei Ernährung sind wir jetzt zum Beispiel dran, Food Waste, also der Abfall von Essen, das eigentlich essbar wäre, in der ganzen Produktionskette. Und da bleibt schon ein Drittel davon auf dem Acker liegen. Man muss sich vorstellen, weil die Karotten zu krumm sind oder zu groß sind, ja, lassen wir sie einfach liegen, weil sie, das ist Wahnsinn. Also, oder wird an Tiere verfüttert, obwohl es eigentlich Karotte wie jeder andere ist. Und da sind wir jetzt dran, zum Beispiel Produktideen zu hacken, was du aus solchen Karotten machen kannst. Ja? Und dann haben wir x Ideen. Eine ist zu sagen, wir verkaufen die sogar noch teurer als die normalen, weil die sind ja unique carrots, wie auch immer. Ja? Und sagen, die sind biologisch und die sind gesund und da tust du auch was für die Umwelt und keine Ahnung was. Und klebst vielleicht der Elsa-Bild drauf und schaust, dass die Kinder das sagen, sie wollen solche Karotten haben. Wie auch immer. Probieren wir x Sachen aus, stellen wir uns in den Supermarkt rein und uns ins Regal und schauen, ob es die Leute kaufen. Und zu welchem Preispunkt sie es kaufen. Und dann interviewen wir sie und fragen, ja, warum hast du jetzt für das entschieden oder warum hast du nicht dafür entschieden? Und da lernen wir dann recht viel und merken, okay, so kann man es vielleicht positionieren im Supermarkt. Und dann versuchen wir, okay, was gibt es denn für Sachen, die du machen kannst? Offensichtlich Karottensaft, aber da gibt es noch viel mehr. Du kannst Hummus mit Karotten machen. Tonnenweise Dinge, wo wir dann einfach experimentieren, herausfinden, Überlegungen haben und an solchen Hacks entstehen solche Ideen und dann probieren wir sie aus und schauen, wie die Kunden darauf reagieren. Und wenn wir wo was finden, was funktioniert, dann geben wir da Gas, um das dann auch richtig zu skalieren.
Ja, das ist so spannend. Ich kenne Hackathons aus den verschiedensten Unternehmen, für die ich gearbeitet habe, haben die Leute auch immer total genossen. Die da dabei waren. Die haben immer gemeint, so ein Hackathon, wenn man es mal einen Tag macht, super stressig, alle sind völlig fertig, aber also super Spaß gemacht. Was mir immer aufgefallen ist, Unternehmen haben das dann oft nicht weitergetrieben. Die haben so ein Hackathon eigentlich nur gemacht, wie so ein bisschen Brot und Spiele. Da sind die Informatiker mal wieder ganz glücklich, die konnten was Cooles machen. Und nach dem Hackathon bitte wieder Corporate einreihen und weitermachen. Deswegen war das immer so ein bisschen so, ach schade, das waren so coole Ideen. Und was ich auf der anderen Seite auch noch sehe, ist, Unternehmen suchen immer so nach einer Möglichkeit, ja, wir wollen so agieren wie ein Startup, also so schnell sein wie ein Startup. Mhm. Und dann haben sie eigentlich hiermit so eine tolle Möglichkeit, weil ich bin komplett bei dir, nach 2 Stunden kannst du schon irgendein Konzept auf der Straße haben und es reicht schon, um das mal rauszugeben und die erste Kundenmeinung reinzuholen. Eine Webseite baut man inzwischen heute mit No und Low-Code auch, habe ich dir innerhalb von einer Viertelstunde, habe ich dir irgendwas hingebaut. Und es reicht eigentlich schon, um das erste Feedback zu bekommen. Und es wird aber nicht gemacht. Und ich finde es wirklich so cool, dass ihr das hier so schnell macht, dann in diesen, du hast das Ökosystem genannt, also Gebäude, Food und dann halt Verkehr, also Mobility, da seid ihr ja wirklich in den Hotspots dran, die wichtig sind, also Klimaveränderung und wirklich auch für uns als Menschen einfach sehr, sehr wichtige Themen sind. Finde ich super, finde ich wirklich faszinierend. Wie treibt ihr die Themen denn weiter? Also wie kriegt ihr es dazu, dass es nicht stehen bleibt?
Also genau, das ist einer der Punkte, den du ansprichst, dass häufig dann gute Ideen entstehen und nichts draus wird. Und unser Versprechen an die beim Hackathon mitmachen, ist, du investierst 2 Stunden, wir investieren 2 Jahre. Ja, und wir haben es im Prinzip als Unternehmer, waren wir in der glücklichen Lage, dass wir, wie das so schön heißt, finanziell unabhängig waren. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, wir investieren in das rein, um es zu starten. Also wir haben selbst ohne Lohn, also ich arbeite immer noch ohne Lohn quasi, daran gearbeitet und haben dann versucht, Unternehmen zu gewinnen, die an diese Idee glauben, und haben währenddem Hackathons gemacht, und da machen auch die Leute freiwillig mit, und da haben sich auch Leute mehr engagiert. Und das ist für uns eben auch so ein Kanal, wo wir Talente anziehen können, dass wir einfach an coolen Themen hacken, und dann kommen welche Leute, die fangen dann Feuer und kommen dann immer wieder zu diesen Hacks. Und da lernen wir sie kennen und machen dann irgendwie Sachen mit denen. Und dann irgendwann schaffen wir es, einzelne Unternehmen, zum Beispiel zum Verkehrsbereich, zu gewinnen, die sagen, hey, ich finde es gut, was ihr macht. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir unsere Sachen vorantreiben können. Lass uns doch zusammen machen. Und die investieren dann, die finanzieren dann dieses Ökosystem oder eine Fragestellung für ein Jahr mit einem anständigen Betrag, mit dem man dann auch arbeiten kann. Und da bilden wir dann eben einzelne Unternehmen, die dann jeweils das finanzieren. Und was finanzieren die? Die finanzieren dann die Leute, die wir dann tatsächlich auch anstellen können und einen anständigen Lohn zahlen können, die dann diese Dinge nach vorne treiben. Und die sind dann sozusagen für uns die Schrittmacher-Teams. Ja, das sind keine Startups im eigentlichen Sinne, sondern die Schrittmacher-Teams, die das ganze Ökosystem auf Trab halten und nach vorne bringen. Das heißt auch das Commitment der Unternehmen einholen, da immer wieder Mitarbeiter einladen, dann mit deren Kunden sprechen, in der Produktentwicklung. Das heißt, es ist so wie ein externes Team, das du mal finanziert hast, das Dinge nach vorne treibt und damit auch Innovation reinbringt, aber mit deinen Leuten, nicht gegen deine Leute, sondern mit deinen Leuten. Das ist natürlich immer nicht ganz einfach, ja, weil, müsst ihr mal vorstellen, wenn man Softwareunternehmer, wir sagen, so, wir rocken jetzt Schienenverkehr, ja. Da sitzen ja super schlaue Leute, seit Jahrzehnten, die Ausbildung in dem Bereich haben und die sich jeden Tag Gedanken machen, wie sie das System verbessern können. Und da kommen wir, keine Ahnung von Duten und Blasen, und sagen, wir verändern das jetzt, oder? Da hast du nicht nur Freunde. Also wir haben dann mitgemacht beim, das war noch relativ am Anfang, beim Hackathon von der Europäischen Union, hat geheißen Shift to Rail, wo es darum gegangen ist, wir kriegen mehr Leute auf die Schiene. Und da haben alle führenden Innovationsteams von Siemens, von Bombardier, von Alstom, also alle, Creme de la Creme teilgenommen. Und wir auch, ja, zwei No-Names. Und interessanterweise haben wir dann den Hackathon auch gewonnen. Und jetzt muss ich festhalten, mit der bahnbrechenden Idee, wir versuchen zu verstehen, was die Nicht-Kunden treibt. Sehr gut. Genau, schon ein bisschen Daten und AI obendrauf, aber von der Grundidee war es das. Und das zeigt halt einfach, dass manchmal mit der anderen Perspektive du reingehen kannst, aber da hast du natürlich auch manchmal ein bisschen Widerstand. Wir haben schon gehört von Leuten, mit denen wir jetzt super zusammenarbeiten, nach dem dritten Bier in der dritten Nacht von unserem Wochenhackathon. Am Anfang haben wir euch gehasst. Ja? Ihr lauft ein bei der Geschäftsleitung, denkt euch, seid die Sonne aus dem Allerwertesten, und die lesen euch alles von den Lippen und sagen, wie toll ihr seid, und wir machen eigentlich die ganze Zeit schon seit Jahren so coole Sachen, aber kriegen die irgendwie nicht drüber. Und dann aber, die einen haben sogar zugeben müssen, sie haben die gleiche Idee gehabt, sie haben sogar 1 Million Budget bekommen, um die Idee umzusetzen, und sie ist nicht geflogen. Ja? Und wir haben im Prinzip die gleiche Idee, einfach mit unserer Lean Startup Methodik macht, mit deutlich weniger Budget, und die ist mega eingeschlagen. Also das ist schon auch, da gibt es auch im System, und das ist nicht deren Fehler, weil das sind super schlaue Leute, aber du hast so viele wenn du im Unternehmen Innovationen machen willst, gibt es so viele Leute, die dir reinquatschen, die noch ihren guten Rat einbringen, den du irgendwie berücksichtigen musst. Das kann nicht funktionieren, oder? Du musst ganz schnell Sachen ausprobieren, du musst dir auch mal Sachen trauen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, wir machen krumme Karotten in den Supermarkt und kleben mal Elsa-Bildchen drauf, oder? Ich meine, das ist Walt Disney, ja, die killen dich, wenn du deren Brand nutzt. Also das kann kein Unternehmen machen. Wir mit 42 Hacks können das machen. Ja. Wir laufen nach der Methode, um Verzeihung bitten ist einfacher als um Erlaubnis. Wir machen das einfach mal. Weißt du, wenn es nämlich nicht funktioniert, dann haben wir keinen riesen Vorteil, sondern wir haben es probiert. Okay, Elsa zieht nicht auf krummen Karotten, weg. Ja, und dann probieren wir es vielleicht noch mit dem Superman oder mit dem Batman und wenn das auch nicht funktioniert, weg. Idee gestorben. Wenn wir aber draufkommen, das Elsa-Bildl funktioniert hervorragend und das wird abgenommen wie blöd, dann sind wir am Zug, dann gehen wir zu Walt Disney und sagen, hey, für euch ist Klima doch auch wichtig. Ja? Ihr könnt mega gut das Klima retten. Ihr braucht uns nur ein Brand geben, damit die Elsa krumme Karotten bewirbt. Ja? Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ja? Vielleicht machen sie es vielleicht nicht. Who knows? Aber so gehen wir halt vor. Das kannst du in einem Unternehmen nicht machen. Ja? Du bist gefeuert nach dem zweiten Schritt. Ja? Und das sind halt so Sachen, wo wir dadurch, dass wir eben unabhängig sind, recht viel machen können. Und wir sind auch kein Startup, das auf Exit aus ist oder Profit aus ist. Wir sagen, wir wollen Impact maximieren. Das heißt, wir wollen die CO2, wie viel CO2 wir verhindern und reduzieren und rausnehmen, maximieren. Und das muss einfach wirtschaftlich tragbar sein. Und für die, die bei uns mitmachen, für die bilden wir Geschäftsmodelle. Das heißt, den Gewinn, den wir ziehen, den wirtschaftlichen, den kriegen dann unsere Partner als Return für das Investment, das sie gemacht haben, um sozusagen das Ökosystem zu starten. Ja, und so, und dann läuft das ganz gut und dann können wir das nächste starten. Aber ich meine, es gibt noch viele andere Ideen und auch Themen, oder? Fast Fashion ist ein riesen Dreckschleuder. Ja. Vor kurzem erfahren, dass Zara transportiert in Asien produzierte Kleider per Flugzeug. Da haut's der echten Nuki aus. Also das ist schon Wahnsinn. Und da gibt's, also es gibt noch ganz, ganz viele Themen. Wir haben jetzt mal gesagt, wir nehmen jetzt mal die drei. Ja, Verkehr läuft ganz gut, da sind wir sehr zufrieden. Ja, da bewegen wir auch schon was und sind jetzt da beim Skalieren von einzelnen Produkten und andere immer noch am Entwickeln. Bei Ernährung und bei Gebäuden sind wir noch am Anfang. Da hoffen wir jetzt, dass wir bald dann das erste Ökosystem zusammen haben. Wir graben uns dann immer so rein ins Problem und verstehen zu finden, wo haben wir denn den Hebel. Und jetzt bei Ernährung ist es eben Food Waste. Das ist der deutsche Begriff. Das ist Ernährungsmittelabfall. Ich weiß nicht. Nein, aber eigentlich Waste ist nicht Abfall, sondern Verschwendung. Ja, wie auch immer. Genau. Das ist ein Thema und das andere ist dann der Wechsel von tierischen Proteinen auf pflanzliche Proteine, weil das ist auch der größte Treiber. Die ganzen Kühe, die da in Massentierhaltung sind, was da abgeholzt wird und was die fressen und was für Methan die produzieren, ist natürlich Wahnsinn. Und unsere Idee wäre eigentlich, wenn du da sozusagen von der Massentierhaltung weg auf qualitativ hochwertige kommst, die ist sogar net zero, also die ist sogar net positiv. Wenn du es richtig machst, also wenn du nicht Massentierhaltung hast, sondern einfach ein paar Kühe vor allem hast, die den Boden niedertreten und in dem ökologischen Kreislauf drinnen sind, dann leisten die einen positiven Beitrag fürs CO2. Und dann kannst du die auch mit gutem Gewissen essen irgendwann. Es waren auch glückliche Kühe. Ja? Ja. Sterben wird niemand glücklich, aber zumindest zum Glück. Aber in der Massentierhaltung, das ist einfach ein Wahnsinn. Und da müssen wir schauen, wie kriegen wir das weg? Und natürlich müssen wir Konsumentenverhalten ändern. Und da experimentieren wir auch rum, wie kriegst du das hin? Und bei Gebäuden haben wir am Anfang auch mit vielen Themen begonnen, um uns reinzugraben und sind jetzt drauf gekommen, das sind eigentlich zwei Schlüsselthemen, die wir brauchen. Das eine ist, wie kriegen wir mehr Leute, Solarzellen und Erdwärme zu machen? Also das Ganze isolieren und Fenster und so weiter, alles richtig, alles gut, muss man auch alles machen, aber das ist riesenkomplex und da hat es auch viel mit Geschmack zu tun. Aber jetzt Solarzellen drauf und Erdwärmepumpe, das ist einfach eine wirtschaftliche Entscheidung, die man treffen kann oder nicht. Das ist ganz wenig Ästhetik zum Glück inzwischen nur noch drinnen. Es gibt manche, die finden Solarzellen nicht so schön, aber selbst da gibt es jetzt bessere. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, Riesenthema, Fachkräftemangel. Ja. Wenn jetzt alle sagen würden, sie wollen Solarzellen drauf, geht jetzt schon nicht, weil du einfach keine Leute findest, die das machen können. Also da an diesen beiden Punkten, das sind da die zwei Themen, an denen wir jetzt eben im Gebäude vergemerkt haben. Und das sind halt dann immer dicke Bretter und da musst du dann so lange buddeln und graben und ausprobieren, bis du sagst, das funktioniert. Das kann funktionieren. Und dann skalieren wir das. Also probieren Sie es aus und wenn es funktioniert, dann skalieren wir das. Und jetzt zum Beispiel beim Gebäude haben wir eine Idee, die finde ich immer noch spannend, aber es ist ganz schwierig, die umzusetzen, weil du ganz viele Partner brauchst, die alle nicht so schnell sind eigentlich, ist zu sagen, du machst so einen pro Dorf oder pro Stadtteil einen Solar-Sprint. Ja? Das heißt, du sagst, so, klopft an bei x Unternehmen, sagst Häusern und Hausbesitzer und sagst, so, nächstes Jahr im Sommer gibt es da ein Riesending, alle Solarzellen aufs Dach, alle Erdwärmepumpe, da kannst du das in Riesenskaleneffekten machen. Das heißt, du kaufst günstig ein, du kriegst dann auch so einen Gruppendruck drauf, dass die, dass dann, wenn dein Nachbar macht und der Nachbar das macht, dann machst du auch noch mit, oder? Kriegst, hast du sozusagen einen Anlass, warum du jetzt genau an dem Termin machen sollst. Wir können anders einkaufen, wird günstiger, wir können anders produzieren. Das heißt, die teuren Fachkräfte können von einer Baustelle zur anderen einfach über die Straße gehen. Und du kannst dir mehr einsetzen für das, wo sie wirklich brauchst. Und andere Sachen kannst du mit weniger qualifizierten Leuten machen, Flüchtlinge etc. Da gibt es dann auch Möglichkeiten, wie Fachkräftemangel entgegentreten kannst. Und am Schluss hast du das halt dann alles umgesetzt. Und da kriegst du auch einen Energiebetreiber dazu und dann kriegst die Banken dazu, die es finanzieren, die das heute unglaublich ungern machen, weil stell dir vor, du finanzierst jetzt nur Solarzellen und Erdwärme und der zahlt dann deinen Kredit nicht ab. Du wirst jetzt nicht wegen Solarzellen das Haus verkaufen, musst einen Anwalt an und für einen relativ kleinen Betrag. Das heißt, super unattraktiv für Banken eigentlich, das zu machen. Und was wir draufkommen, sind die Elektrizitätswerke, die haben einen ganz anderen Hebel. Ja, die stellen dir die Rechnung und wenn die Rechnung nicht stellst, dann drehen sie dann Strom ab. Ja, das heißt, die haben einen viel tieferen Kostenpunkt, um ihre Forderungen einzubringen. Und jetzt ist zum Beispiel eine Idee, dass die Banken nicht die Häuselbesitzer finanzieren, sondern die Banken finanzieren das Elektrizitätswerk für den Umbau. Das Elektrizitätswerk macht dann verteilt dann den Umbau und die zahlen das ab mit ihrer gesunkenen Energierechnung. Das heißt, als Hausbesitzer hast du eigentlich immer noch die gleiche Rechnung wie davor, nur ist jetzt der eine Teil, der ist dann tatsächlich Energiekosten und der restliche Teil ist die Rückzahlung von deinem Kredit. Und solche Sachen, also wir bauen dann immer Ökosysteme, in denen dann plötzlich Lösungen möglich sind, die jeder einzelne Player nicht machen kann. Das Elektrizitätswerk kann nicht anfangen, Häuselbauer finanzieren. Und die Bank kann schwierig das gut machen, weil es eben zu teuer ist. Aber wenn die zwei zusammentust, kannst du was machen. Krass, ja? Und solche Geschichten, oder? Dass du auch überlegst, wie kannst du die Bohrlöcher effizienter machen? Ja? Und dann sagst du, gut, wir machen halt einfach die Bohrlöcher in die Straße rein. Mhm. Ja? Zack, 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 die Bohrlöcher sind mehr oder weniger öffentliches Gut und du beziehst dann das Bohrloch und machst da bei dir nur noch im Haus einen Kompressor. Also lauter so Geschichten, wenn du plötzlich irgendwie anders denkst, sind da plötzlich Möglichkeiten da. Ja, kriegen wir das hin? Weiß es nicht. Aber ich finde das noch eine relativ spannende Idee, weil wenn das funktioniert, dann kannst du das einfach eine Gemeinde nach der anderen ausrollen, ja, und schaffst dann auch die lokalen Handwerker umzusatteln auf Solarzellen und ganz viele Dinge. Und da haben wir jetzt halt die Hoffnung, dass wir solche Sachen machen. Aber das ist das, was wir bauen. Also permanent am Bauen, am Aufbauen, am Abreißen, am Umbauen und irgendwo haben wir manchmal das Glück, dass dann tatsächlich was stehen bleibt und dann auch fliegt.
Ich finde es super. Also ich bin wirklich total beeindruckt. Ist wirklich total mega. Und ich glaube, diese Herausforderung, auf die man da so trifft, ne, das passt ganz gut zum, ein Unternehmen kann gar keine Innovation aus sich heraus machen. Weil das Bestehende versucht immer so die eigene Effizienz nur besser zu machen. Also versucht einfach nur das, was sie schon tun, immer besser zu machen. Und dann kommst du von der Seite her, willst auf einmal was anders machen, auch wenn es monetär in der Zukunft dann interessant sein könnte, sind ja die ganzen Ziele gar nicht drauf ausgelegt. Also ich mache einen guten Job, wenn ich XY-Kennzahl erfülle. Auf einmal kommst du mit was ganz anderem um die Ecke. Aber was mache ich denn da eigentlich? Also dieses Neue, was da kommt, muss ja total gegen die bestehenden Ökosysteme erstmal ankommen und auch eine Verhaltensänderung hervorrufen. Das heißt, die müssen auch irgendwie besser sein. Es darf nicht schlechter sein, sonst verändern die Leute halt auch ihr Verhalten nicht. Deswegen ist das schon, finde ich, super, wie ihr da vorgeht. Und eben auch dieses Validierungsthema, super.
Danke, aber es ist nicht nur eine Frage, dass die Organisationen alle zu blöd sind und sich das nicht trauen. Also es stimmt gar nicht, oder? Weil Kodak hat dann digitalen Kameras gebaut, Nokia an Smartphones. Also die waren alle am richtigen Punkt, ja, und haben es irgendwie nicht geschafft. Und warum? Und eine Sache ist mir da aufgefallen, als ich mit dem Ingenieur von Mercedes einmal gesprochen habe und der hat gesagt, Hermann, es ist so unfair. Weißt, wenn es ein Video gibt, wie Mercedes mit einem Autopiloten in Straßengraben fährt, haben wir einen Shitstorm. Ja? Wenn es ein YouTube-Video gibt mit dem Tesla, dem das Gleiche passiert, kriegt er 1000 Likes. Und dann haben wir gedacht, das stimmt. Ja, und was heißt denn das eigentlich? Und ich hab einen Geschäftspartner gehabt damals, der war lange Zeit begeisterter Mercedes-Fahrer, hat immer noch Mercedes gehabt, aber auch einen Tesla. Und du musst dir jetzt vorstellen, das sind zwei Autos, die sind so ungefähr in der gleichen Preisklasse. Und bei Mercedes, das ist die gleiche Person, ja, nochmal krass, die gleiche Person, und die steigt in Mercedes ein, da schaut sie, wie die Spaltmaße sind, wie das Leder auf dem Sitz ist, und der Autopilot muss perfekt funktionieren. Die gleiche Person steht am nächsten Tag in Tesla ein, Spaltmaße scheißegal, Lederverurteilung scheißegal, Autopilot fährt in Straßengraben, muss immer wieder eingreifen, ich weiß, der ist auch einen, egal, und trotzdem zufrieden. Ja? Was das heißt ist, eine Marke hat ein Markenversprechen. Und das heißt, die Erwartungen deiner Kunden jetzt bei Mercedes, wenn jetzt Mercedes gesagt hätte, wir machen Elektroautos und wir lassen jetzt einmal wir bauen einen Lotus um, bauen ein paar Computerbatterien rein und sagen, das ist ein neues Elektroauto, das hätte nie funktioniert. Das hätte nie funktioniert. Das heißt, eine der größten Vermögenswerte von Unternehmen, ihre Kundenbeziehungen und die Erwartungen in die Marke, sind die größten Verhinderer von Innovationen. Und das ist natürlich dramatisch. Ja? Das ist auch einer der Gründe aus meiner Sicht, warum eben Unternehmen, das neben vielen anderen, die du richtig gesagt hast, aber ich glaube, das ist ein wichtiger. Das heißt, was wir inzwischen sehen, ist, wenn du Unternehmen innovativ werden willst, dann musst du ganz kleine Teams haben, die vollkommen unabhängig irgendwelchen heißen Scheiß machen können. Viel ausprobieren und auch ganz wichtig, am Anfang ganz wenig Geld geben. Ja, das ist auch immer ein großer Fehler, dass man dann sagt, okay, die kriegen jetzt irgendwie 10 Millionen in Investment, die müssen ja irgendwie was Großes bauen. Dann ist auch schon gerade vorbei. Und du musst dir dann einfach das selber entwickeln lassen, auch gar nicht versuchen, sie zu integrieren in dein eigenes Unternehmen rein. Und die werden dann eigentlich deine zukünftigen Unternehmen. Und so hast du erst Gummistiefel produziert und produzierst danach Mobiltelefone. Und dann am Schluss Mobilmasten, ja. Aber von der Entwicklung her, du baust eigentlich immer neue Geschäftsfelder auf, die nach eigener Dynamik, mit eigener Organisation, auch eventuell mit einem eigenen Marke nach außen sind. Ich meine, Mercedes, ja. Ich würd einen alten Daimler aus der Garage auspacken und sagen, wir machen jetzt unter Daimler oder Daimler Beta, würden wir irgendwie so experimentelle Autos bauen und dann einfach super coolen Brand und super verrückten CEO reinsetzen, hoffentlich eine Frau. Mit einem ganz krassen Team und die machen einfach richtig, richtig mega innovative Sachen. Und die Leute, die dann so einen Daimler kaufen, das sind dann die Pioniere, das sind die Early Movers, die finden das cool sowas, ja, und lasst alle anderen Mercedes-Fahrer Mercedes-Fahrer sein. So ja. Geht's eventuell, ja, aber es ist schwierig.
Ja, ich finde es eine super Perspektive mit auch, dass so ein Markenversprechen schon da ist und davon kannst du gar nicht irgendwie abrechnen. Willst du auch nicht. Genau, möchtest du auch nicht. Und dann geht es wieder zurück zu der Frage, how do you deal with failure? Also, weil du was Neues zu machen, musst du ja scheitern. Also, wenn du das aber nicht wagst, dann wirst du auch nichts Neues entwickeln. Und ich habe das Gefühl, wenn du dir große Automobilkonzerne anguckst und die versuchen ja, also man sieht ja teilweise, wo die rein investieren und das sind ja schon teilweise die richtigen Themen, wo ich sage, ja, es ist richtig, da würde ich auch rein investieren. Aber wenn du dir dann was da gemacht wird und wie es gemacht wird, dann genau, fühlt sich in der Tat so an. So die Prozesse werden einfach, geht es darüber gesetzt und dann hast du einen riesigen Bürokratismus, der da irgendwie passiert, der dich keinen falschen Scheiß machen lässt, sondern du kümmerst dich um den Bürokratismus. Plus du hast so viel Kohle, dass du dir vielleicht auch gar keine Sorgen machen musst und sagst, ja, funktioniert ja, ich probiere jetzt ganz viele Sachen aus, aber sie kommen halt nicht, wie es ein Startup hätte, die sehr limitierte Förderung haben und sagen, ich kann 5 Iterationen machen und wenn da nicht Geld zurückkommt, ist es vorbei. Das ist was ganz anderes. Also deswegen sehe ich wirklich sehr, sehr genauso.
Unterschreibe ich alles. Das Einzige, was ich nicht unterschreiben würde, ist, die probieren viele Sachen aus. Die machen typischerweise Wasserfall. Ich habe das so oft gesehen. Also im Prinzip eines der visuellsten Beispiele für solche Failures ist der i3 von BMW. Da haben sie alles richtig gemacht. Die besten Leute von BMW mit richtig viel Geld gesagt, ich muss was richtig Innovatives, Neues machen. Die haben auch mega Innovationen in das Auto gesteckt, also wirklich mega. Aber es ist einfach hässlich und unpraktisch und einfach nicht nutzbar. Oder? Und das ist das, was rauskommt. Und das Gleiche habe ich auch schon gesehen bei SAP im Softwarebereich. Da sagt man, jetzt kommt neu bei Design. Dabei haben Milliarden und Milliarden reingesteckt. Und dann wollen sich die, die wirklich die Besten sind, verwirklichen. Und jetzt können wir es endlich einmal richtig machen. Greenfield, alles richtig, alles groß. Und dann werden so richtig, richtig schlimme Sachen verbrochen. Weil sie eben nicht so viele Sachen ausprobieren. Ja, ich meine, den i3, jeder nur mal das Design, aber das macht natürlich BMW nicht, Design verraten, indem man irgendwie mal so Designstudien macht, indem man einfach mal sagt, okay, jetzt kannst du das vorbestellen, bevor du das finale Design dann auch tatsächlich hast. Und dann stellst du mal hin und merkst, bestellt niemand, weil es niemandem gefällt. Ja, aber das Design, weißt du, schon allein das Design macht so viel aus beim Auto und dann so einen Schrott zu produzieren und dann auch noch unhandlich. Also wenn du mal versucht hast, in einem i3 hinten einzusteigen, das geht auf keine Kuhhaut. Also ja, das sind dann solche tatsächlich Riesenversagen, die da passieren, und das sind dann halt Milliardengräber, leider. Und man könnte es anders machen und eben weniger Geld ausgeben, hilft mehr. Ja, es ist so.
Ja, ich finde es dann immer gut, wenn so ein Unternehmen es eigentlich so sieht, dass was auch immer eine Ausgründung wäre, so wollen die ja mal werden. Ich will ja nicht, dass die so sind, wie ich jetzt bin, sondern die sollen was machen und ich werde dann so wie sie. Und am besten kannibalisieren sie mein Business, weil dann habe ich mein eigenes Unternehmen, was mein Business kannibalisiert. Wäre Nokia auch gut gewesen. Kommt das iPhone um die Ecke und irgendwie ist dann alles vorbei und du schaffst es irgendwie nicht. Wäre besser gewesen, wenn es von intern gekommen wäre. Genau, aber klappt ja auch nicht.
Ja, ja, genau. Und also, nein, aber der Punkt ist, du musst auch gar nicht so werden wie die. Also das Bild, das uns vorgeschwebt und das wir entwickelt haben, heißt Fleet. Das ist ein bisschen das Spiel mit Fluid Enterprise Agility Transformation, aber ist eigentlich die Flotte. Ja. Weil uns ist aufgefallen, man hat da häufig die Bilder, Speedboats, also Schnellboote und Tanker. Und beide Bilder sind super schlimm. Also wer will in einem Tanker arbeiten? Ja? Also das heißt, was du machst, ist, wenn du sagst, das ist der Tanker, dann ist das eine Niedrigschätzung aller deiner Leute, die Kohle verdienen, um die irgendwo was anders zu machen. Also das ist schon mal ganz ein schlechtes Bild. Und Speedboats sind natürlich auch ein schlechtes Bild, weil stell dir ein Schnellboot vor, was ist das? Mahagoniholz, weiße Ledersitze, du sitzt da drauf, Champagner in der Hand und drückst den Hebel nach vorne und massiv Ressourcen, das Bild stimmt, massiv Ressourcenschleiß nach hinten für einmal in der Runde fahren, ja, genau. So, und das heißt, die Bilder, die wir entwickelt haben, ist zu sagen, dein bestehendes Geschäft sind Kreuzfahrtschiffe, ja, hoffentlich bald ökologisch, aber die bringen ganz, ganz viele Leute mit viel Unterhaltung und viel Komfort von einem schönen Platz zum anderen schönen Platz, und wenn es dann mal einen Sturm gibt, die wanken fast nicht, also die sind super stabil. Ja. Und dann auf der anderen Seite, wenn du was Neues machst, machst du Floß. Das heißt, es ist improvisiert, ein paar schwimmbare Sachen zusammengetragen, zusammengebunden, 2 bis 3 Leute stehen drauf, mehr kannst du vom Floß nicht drauf haben, und die gehen den Wildbach runter und in der Regel zerschellen sie an irgendeiner Ecke. Ja. Und die, die schaffen, da runter zu kommen, kommen dann ein bisschen in einen Bach, wo es ein bisschen gemütlicher wird, und dann können sie mal anfangen, Seitenwände an ihr Floß zu bauen und dann irgendwann einmal mit Rudern und dann irgendwann einmal Außenbootenmotor und irgendwann bauen sie ein kleines Kabinchen oben drauf und dann wird es größer und irgendwann wird das neue Kreuzfahrtschiff, wenn es erfolgreich ist. Und der Punkt ist, die Leute, die dazukommen, kommen zu dem Zeitpunkt dazu, zu dem es für sie passt. Ja, aufs Losgehen relativ wenig, aber wenn es dann schon einmal Außenwände hat und dann einen kleinen Motor hat, dann gibt es andere, die sehen, hey, das funktioniert ja und das ist richtig cool, ich möchte dabei sein. Das heißt, jeder immer nach seinem mentalen Verständnis geht zu dem Zeitpunkt dazu, sowohl als Mitarbeiter als auch als Kunde, ja. Ich kaufe jetzt einen Lotus mit Computerbatterien drinnen oder ich kaufe ein SS-Modell oder ich kaufe dann jetzt irgendwas 3er-Modell. Ja? So. Also das heißt, je nachdem, wann ich bin und wie ausgereift das Produkt ist, gibt es Leute, die früher oder später dann das nehmen und dazukommen. Und das Spannende ist jetzt auch zum Beispiel, wenn du Mitarbeiter anschaust, weil du es davor gesagt hast, ja, wir haben sie immer so gemacht. Wenn du versuchst, ein großes Unternehmen umzudrehen, hast du lauter Leute, die dagegen sind. Ja, zu Recht, weil das, was sie machen, funktioniert nicht gerade toll neu. Und wenn ich jetzt aber quasi wechsle und sage, ich gehe jetzt zu dieser coolen Daimler-Beta-Autofabrik hin, weil die haben jetzt schon ein paar coole Autos gebaut, dann ist das zu dem Zeitpunkt, wo ich okay finde, dahin zu gehen, und ich bin dann auch in der Minderheit dort. Das heißt, ich passe mich an auf das, wie das organisiert ist. Und so passiert dann Veränderung. Und das, was dann entsteht, ist ein neues Kreuzfahrtschiff, das hat aber ein neues Betriebssystem. Das heißt, es läuft mit ganz anderen Regeln, viel schlanker, viel agiler, wie man heute halt Unternehmen baut und immer wie man es vor 200 Jahren gebaut hat. Und die und noch Kreuzfahrtschiffe, die wird es weiterhin geben. Es wird weiterhin Leute geben, die gerne auf den alten Kreuzfahrtschiffen drauf sind. Muss doch einen Teufel tun, denen sagen, sie müssen jetzt umsatteln, wenn sie es nicht wollen. Die lasst einfach fahren. Was wichtig ist, du musst es immer effizienter machen. Du bist permanent da drinnen, da Effizienzmaßnahmen zu machen. Du musst es kostengünstiger machen. Du musst es mehr automatisieren. Weil mit der Zeit wirst du immer weniger Kunden haben. Die sterben da einfach weg. Und immer weniger Mitarbeiter. Die sterben da quasi auch weg. Ja? Oder verlassen dein Schiff. Und irgendwann hast du dann halt das Kreuzfahrtschiff. Da sind irgendwie ein Captain und zwei Leute und alles andere ist voll automatisiert. Und dann hast du noch ein paar Hanseln, die da drauf sind, aber die auch gut zahlen, weil es ihnen so passt. Und dann funktioniert es immer noch. Und irgendwann halt wird das Schiff dann auch tatsächlich abtauen. Aber bis dahin lasst es einfach laufen. Und das Kreuzfahrtschiff muss nicht so hip werden wie das Neue. Und das Neue wird sich dann mit der Zeit entwickeln. Und dann hast du am Schluss, ist ein Unternehmen eine Flotte, aus unterschiedlichen Schiffen, aus unterschiedlichen Baujahren, mit unterschiedlichen Betriebssystemen drauf, die aber insgesamt gemeinsamen Werten entsprechen und so weiter. Das ist das Bild, das wir haben. Ja.
Super Bild. Und das zeigt ja auch, also das bestehende Oldschool-Kreuzfahrtschiff generiert die Wertschöpfung, um überhaupt irgendwas anderes machen zu können.
Ja.
Und irgendwann geht es halt runter, die Wertschöpfung kann nicht mehr gebracht werden und hoffentlich kommt was nach, was die Wertschöpfung wieder auffängt, sozusagen.
Genau.
Ja, ist wirklich ein super Bild. Du bist an so vielen spannenden Themen dran. Wollen wir noch zwei Fragen oder so machen für Alpine AI?
Ja, gerne.
Magst du ganz kurz so ein bisschen erzählen, was ist das?
Das ist ein Startup von ein paar Leuten, die Pioniere und schon lange, lange Jahre im Thema AI unterwegs sind, die sich zusammentan haben, als ChatGPT lanciert worden ist und gesagt haben, wow, das ist wirklich eine zentrale Technologie, diese Large Language Models. Und das können wir nicht nur den Amerikanern überlassen. Aus diesem Grunde machen wir in Europa und vor allem in der Schweiz jetzt ein Unternehmen, das diese Technologie zumindest jetzt im ersten Schritt nutzbar macht für Unternehmen in Europa und dann auch sie beim Gegenpol bietet einen anderen Ansatz, weil das ist Schlüsseltechnologie. Ja, da müssen wir mitmachen und das ist Alpine AI. Der Versuch der Schweiz und damit Europa einen Platz zu erkämpfen in dem globalen Spiel, das zwischen USA und China ausgefochten wird.
Wie ist das für dich, Produkte in der Schweiz zu entwickeln? Weil es ist ja genau so. Also die USA sind total dominant, was Technologie angeht. Und bei AI finde ich sehr beängstigend, wie dominant es ist. Wie ist das so, technologische Produkte in der Schweiz zu machen?
Ja, ich meine, es stimmt. Eine Sache, die einem dann Hoffnung gibt, je nachdem, wie man drauf schaut, viele der Leute, selbst bei OpenAI, die dort diese bahnbrechenden Innovationen machen, sind Europäer. Ja? Also das heißt, es fehlt uns aber zumindest nicht an den gescheiten Leuten, die es gäbe. Offensichtlich fehlen irgendwelche Dinge, die es attraktiv machen, das in Europa zu machen oder so ermöglichen. Und ich glaube, eine wichtige Sache ist einfach der Unternehmergeist. Einfach mal zu sagen, wir machen es. Ja? Und dann auch groß zu denken und sich groß zu trauen. Das ist immer das eine, da sind wir nicht so gut dabei in Europa. Aber das ist so Plattitüde, deswegen nur halb die Wahrheit. Und zum Beispiel, warum Schweiz in Zürich, musst du mal anschauen, da hat Google das erste internationale Forschungszentrum gemacht, jetzt ist Meta da, jetzt ist Boston Dynamics da, sind alle großen AI-Player sind in Zürich, weil Zürich auf Quadratkilometer die größte Dichte an führenden IT-Unternehmen hat mit ihren Forschungslaboren. Also das heißt, sogar noch eine stärkere Konzentration an Supertalenten als im Silicon Valley. Sind natürlich, Silicon Valley ist auch groß, viele Dimensionen und Amerikaner haben eh mehr Platz. Aber da ist natürlich schon eine Chance, dass sich die Leute wirklich in der Bar treffen, und zwar viele von den Leuten. Und das ist wichtig, weil dieser Austausch von Wissen bis hin zum Mikrogenom gibt es ja ganz ist jetzt zu weit auszuholen. Aber das heißt, eigentlich die Voraussetzungen sind da. Und jetzt muss man es einfach mal machen. Und es gibt jetzt schon inzwischen ein paar recht erfolgreiche Unternehmen aus Europa, wo man wirklich sagen kann, die haben es auf der Weltbühne schon zu was geschafft. Es ist nicht mehr die Zeit, wo du sagen musst, okay, das einzige führende Technologieunternehmen, das aus Europa kommt, ist SAP und das ist vor Anno Schnee gegründet worden. Aber es ist immer noch ein weiter Weg. Aber es sind gute Leute da, das heißt, Produkte entwickeln da ist gut. Das funktioniert mit richtig brillanten Leuten.
Super, dann letzte Frage von meiner Seite. Wie können Menschen, die zuhören, dich oder euch unterstützen?
Also ganz einfach und mit tiefem zeitlichen Investment geht es auf 42hacks.com und jeden Freitag von 15 bis 17 Uhr kommt einfach dazu, macht mal an so einem Hack mit und schaut mal, wie sich das für euch anfühlt. Das ist gut, was für die Umwelt zu tun, in zwei Stunden die Woche. Das eine, bei 42hacks, wenn du beim großen Unternehmen, AI, wenn du in einem großen Unternehmen ein bisschen Verantwortung hast, was wir sagen ist, wir haben uns jetzt als erstes auf Unternehmen spezialisiert und wir sagen, das Problem, das Unternehmen haben, ist, sie sitzen in der künstlichen Intelligenz-Falle. Entweder sie verpassen den Anschluss, weil sie sich AI versperren, oder sie riskieren ihre Daten, ja, weil sie dann irgendwie, die kommen irgendwie in diese Modelle rein, auch wenn man Checkbox anhakt. Und da ist im Prinzip Urban AI ein Gegenentwurf, dass wir sagen, wir helfen dir auf der einen Seite deine Daten zu schützen, wenn du mit solchen Large Language Models, die öffentlich verfügbar sind, arbeitest. Sozusagen eine Anonymisierungsschicht. Und wenn du für andere Fälle genügt es nicht, dann kannst du mit deinem eigenen LLM arbeiten, das sicher in der Schweiz gehostet ist. Und das heißt, wenn manche Unternehmen sich das im Moment überlegen, dann ist sicherlich gut, sich auch mal das anzuschauen.
Hermann, herzlichen Dank, dass ich mit dir Zeit verbringen durfte. Ich fand super inspirierend, super viel gelernt, großartige Themen, echt Daumen hoch. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, Daniel. Schönen Tag und vielen Dank für die Fragen. War spannend.